Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Stillen in der Öffentlichkeit ist unappetitlich und unhygienisch. Das findet fast jeder fünfte Österreicher, wie eine repräsentative Umfrage vor kurzem gezeigt hat. Und jede stillende Frau kann bestätigen, seinem Kind in der Öffentlichkeit die Brust zu geben, das regt viele Menschen massiv auf. Warum das so ist und welche historischen Umstände dazu geführt haben, dass Österreich nicht wirklich stillfreundlich ist, das besprechen wir in dieser Folge der gefragten Frau, zu der euch heute am Mikrofon Katharina Seyfried begrüßt. Und bei mir zu Gast im SN-Podcast-Studio ist Sabine Gabert, vierfache Mutter und Stillberaterin. Herzlich willkommen, Sabine.
Danke für die Einladung.
Ja, Sabine, Stillen in der Öffentlichkeit. Warum regt es immer noch so viele Menschen so derartig auf?
Ja, wenn man eine Mutter mit einem stillenden Kind sieht, ist es immer so eine Einheit. Ich sage aber, bei den Kirchen sieht man immer Maria mit Jesus oft stillen. Das ist immer so ein schönes Bild. Und viele Menschen haben diese Erfahrung selber nicht gemacht in ihrer Kindheit und werden dadurch wieder erinnert, was sie gerne gehabt hätten. Und daher regt es auf, weil die sagen, ah, die soll lieber nicht stillen, weil damit brauche ich mich mit dem Problem, was in meiner Kindheit passiert ist, nicht auseinandersetzen, sondern ich dränge das Thema weg.
Das heißt, es triggert irgendetwas in ihnen und sie tun es dann so unter den Deckmantel, das ist ja grausig oder das ist ja unhygienisch.
Genau.
Und eigentlich haben sie selber ein Problem. Das ist genau, so deine These zu dem.
Ja, so. Oder Mutter wurden gerade in den 70er Jahren, 80er Jahren, waren die Stillen ja nicht erlaubt, weil ja die Muttermilch so viel Schadstoffe hatte. Dabei war die in der Kuhmilch genauso, aber das haben halt die Produzenten der ganzen Milchindustrie nicht erwähnt und damit durften die Mütter oft nicht stillen. Und die werden halt erinnert, dass sie das halt gern gemacht hätten, aber einer verboten worden ist. Und daher lehnen vielleicht unbewusste Stillen dann ab.
Das finde ich aber spannend. Das wissen vielleicht gar nicht so viele, dass das verboten war. Also das heißt, Schadstoffe, waren die wirklich da? Oder
die
ist
waren
das
wirklich da.
Das
waren
durch die Ernährung da, von den
durch
Frauen?
Die Ernährung, durch die Umweltgifte, die da waren, wurde eben die Muttermilch untersucht. Dann haben wir festgestellt, da sind Schadstoffe in der Muttermilch. Man hat aber nicht die Kuhmilch oder Schafmilch oder Eselsmilch untersucht, sondern nur die Muttermilch. Und damit waren die Milchkonzerne, gibt ja mehrere, ich erwähne jetzt keine Namen, aufgerufen, dann diese Produkte zu verkaufen. Und war natürlich ein Riesengewinnkonzept dahinter. Und ja. Und damit durften die Frauen nicht stillen, weil einfach so viele Schadstoffe in der Muttermilch waren.
Das ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Wenn man weiter zurückblickt in die Geschichte des Stillens, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dann gibt es da in Österreich gewisse Umstände, die dazu geführt haben, dass wir jetzt eben nicht wirklich stillfreundlich sind. In anderen Ländern ist es ganz normal, wenn man in der Öffentlichkeit stillt, teilweise Politikerinnen sieht man im Parlament sitzen, in anderen Ländern, die da ihr Kind stillen. Warum ist es in Österreich historisch gesehen immer schon so ein Tabuthema gewesen?
Ja, das geht zurück auf den Nationalsozialismus. Unter Hitler gab es die Frau Hara, es war Lungenfachärztin, die hat für Hitler mehrere Bücher geschrieben. Eins ist sehr bekannt gewesen, das war Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, wo einfach Erziehungsstile empfohlen wurden vielen Müttern, damit die Kinder dann in einem Regime leicht führbar sind. Da steht zum Beispiel drin, nach der Geburt soll das Kind 24 Stunden allein in einem Raum sein, damit es keine Bindung erfährt, man darf es nicht anschauen, man darf es nicht liebkosen, man sollte ganz strenge Regeln aufsetzen, was Töpfchen gehen ist, was einfach das Diktat auch schon in der Erziehung bestimmt. Und dieses Buch wurde ja sehr viel verkauft, ich glaube um die 190.000 Mal im Deutschen Reich. Viele Mütter haben das also gelesen und haben nachdem das Hitler empfohlen hat, dann auch gelesen und auch durchvollzogen. Und da gibt es ganz spannende Bücher, eins habe ich eben mitgenommen, wo eben analysiert wird, wie das einen Einfluss auf die Mütter gemacht hat oder auch auf den Kindern, weil auch wie dann Hitler weg war oder das Regime beendet worden ist, war ja die Erziehungskultur ja nach wie vor in diesen Büchern, in diesen Regalen und wurden auch weiterverwendet. Und die Autorin von dem Buch, die Frau Sigrid Chamberlain, die hat probiert, dann auch über Zeitungen Mütter zu finden, die selber als Kinder, also von nationalsozialistischen Eltern, und hat kaum Eltern gefunden, weil einfach das so ein Tabuthema ist, diese Erziehung aus dieser Zeit. Und die schlägt sie bis heute durch.
Und da ist eben auch was zum Thema Stillen. Also war Stillen da verboten? Oder
schon,
wurde
aber
es
nur zur Nahrungsaufnahme. Man durfte das Kind nicht anschauen, nicht mit dem Kind sprechen. Es war nur zu, ganz rhythmisch alle 4 Stunden.
Mhm. Also dieser 4-Stunden-Rhythmus, das ist tatsächlich bis heute noch verbreitet. Das kann ich selber bestätigen. Ich habe auch eine kleine Tochter. Und das wird einem irgendwie immer noch so gesagt.
Aber das kommt aus dem 18. Jahrhundert.
Aha, okay.
Das ist nur länger her. Es gab in einem Waisenhaus, haben die Kinder eben Kuhmilch gekriegt. Damals war das so üblich. Und wenn die Kinder unter 4 Stunden wieder Kuhmilch bekommen haben, haben die dann erbrochen, weil die unverdaute Kuhmilch noch drinnen war und eine neue draufgekommen ist. Und man hat festgestellt, wenn man 4 Stunden Abstand hält, dann bleibt die Milch besser drinnen. Das kommt aus der Zeitalter der Waisenhäuser, 18. Jahrhundert.
Aber natürlich würde das nur die Kuhmilch betreffen und die Muttermilch würden es wahrscheinlich so viel es geht vertragen.
Ja, genau. Also Muttermilch kann man eigentlich nicht übertrinken. Man merkt es, wenn ein Kind aber dann so grün-schaumigen Stuhl hat, das fragen wir dann auch wieder die Mütter, dann kann man sagen, man sollte vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten. Aber üblicherweise ist die Muttermilch ja vorverdaut, also die wird sofort aufgenommen vom Kind und vom Darm. Und daher kann man ein Kind auch nicht überfüttern. Die Frage habe ich auch manchmal bei meiner Mutter gehabt mit einem Baby, ich hoffe, es sind die Samurai-Menschen nicht beleidigt. Es war wirklich so wie ein Sumo-Ringer, also so ein wirklich kostbares Kind. Und wir haben dann überlegt und das Kind hat dann zum Krabbeln angefangen und war dann gärtenschlank. Also man kann ein Kind nicht überfüttern. Man kann ein Kind mit einer Flaschennahrung überfüttern, wenn man mehr Milchpulver reingibt auf die Milliliter. Aber Muttermilch kann man nicht überfüttern.
Das ist auch noch ein spannender Aspekt vielleicht. Und wenn wir nochmal kurz bei dem Historischen bleiben, also das heißt einerseits aus der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch schon davor, du hast jetzt das 18. Jahrhundert angesprochen, ist sozusagen Österreich nicht wirklich stillfreundlich oder es gab nie so eine Stillkultur, wenn ich das jetzt so raushöre. In anderen Ländern war das anders, oder?
Ja, es gibt Kulturen wie zum Beispiel ja in Indien oder in dem asiatischen Raum, wenn eine Frau ein Kind bekommt, wird es einmal 6 Wochen nur fürs Kind Zeit gegeben. Also die Frau braucht nicht kochen, nicht Wäsche machen. Die wird massiert, die wird eingeölt. Die muss sich nur um sich kümmern und um das Baby, dass es gestillt wird. Bei uns ist so, die Frau geht heim und hat dann Haushalt, Kindheit und Hof oder alles noch zu machen, erledigen. Und das ist der Unterschied zu anderen Kulturen, dass bei uns halt auch über Jahrhunderte diese Arbeit als nicht intelligente Arbeit gesehen wurde, sondern ja, das Kind war eigentlich ein Lebewesen, aber mehr nicht im Gedankenbild der Menschen. Ich habe jetzt erst erzählt davon vom Charles Darwin, der das ja auch schon so behauptet hat, dass eine Frau eigentlich nur ein Naturobjekt ist, weil es kann nicht denken, nur der Mann kann denken und somit ist es über immer auch so gestützt worden. Und früher haben die Frauen eben oft Ammen gehabt, also gerade Bäuerinnen, Mägde, die mussten ja arbeiten, um zu überleben, haben dann das Baby in einem Tuch bei der Amme an die Tür gehängt. Da gab es eben so wie einen Haken, wo das Baby dann draufgehängt worden ist und am Abend haben wir es wieder abgeholt und in der Nacht haben wir es dann selber gestillt. Also das war bei den Armen und bei den Reichen war es so, dass man der Meinung war, wenn eine Frau gut gebaut ist, braun, dann ist das Kind gesund, weil es starke Muttermilch kriegt. Und in den Städten war halt durch den Rauch und durch das, dass wenig Sonne war, die Frauen eher blass. Jetzt haben die auch zu den Ammen gebracht aufs Land. Dann waren also da auch die Kinder und haben sie dann am 2. Geburtstag wiederbekommen. Also das Kind war 2 Lebensjahre bei der Amme.
Wahnsinn, das wäre heute unvorstellbar. Ja. Also ich habe eher das Gefühl, dass der Trend wieder in die Richtung geht, dass man sehr bindungsorientiert und man sagt ja bedürfnisorientiert erzieht mittlerweile. Ist das vielleicht jetzt eine Erklärung, was du jetzt gesagt hast mit diesen historischen Umständen, dass man oft von älteren Frauen, sage ich mal, die jetzt so 70, 80 plus sind, als junge Frau zu hören bekommt, ja, aber stillen brauchst du jetzt nicht mehr, beziehungsweise auch wirklich Druck ausgeübt wird und gerade eben diese ältere Generation dem Stillen so skeptisch gegenübersteht, weil das in Österreich verpönt war.
Genau. Also diese Frauen sind wahrscheinlich nicht alle, aber viele Frauen wissen nicht, wie es mit der Situation umgehen sollen. Also wie gehe ich auf eine Mutter zu, die gerade stillt oder die vielleicht auch mal müde reinschaut, weil in der Werbung werden wir ja immer top gestylt, räumen wir einen Geschirrspüler aus, wenn man die eine Marke verwendet. Und man erzählt eigentlich nicht, dass wenn man ein neues Baby, also wenn man ein Kind kriegt, dass man mal Andock zum Duschen, das ist schon ein Meilenstein, wenn ich schaffe, mit einem neugeborenen Kind mit Duschen zu gehen, weil das Kind so eng gebunden noch ist. Und die können mit der Situation nicht umgehen und sagen, ah, lass es, weil dann hast du die Probleme nicht mehr. Was mich eher schockiert, ist, dass halt auch viele Ärzte dann oder Berater auch darauf hinweisen, du musst ja nicht stillen, es gibt Formularnahrung. Ja, Gott sei Dank haben wir die und wir haben tolle Formularnahrung, aber Muttermilch ist nach wie vor das Beste für das Kind.
Mhm. Zu den gesundheitlichen Vorteilen werden wir dann auch noch was besprechen, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch viel Aufklärungsbedarf bei den Leuten. Das mit den Müttern, Großmüttern, also ich habe das selbst jetzt auch erfahren, wie ich junge stillende Mutter war. Ich glaube, da war meine Tochter 8 Wochen alt, hat meine etwas betagte damalige Nachbarin zu mir gesagt, warum ich denn sie jetzt immer nur stillen tue, die Muttermilch, das ist doch Alare Brie, hat sie gesagt. Alare Brie, und ich soll dem Kind doch bitte was Gescheites geben. Die gleiche Nachbarin hat dann, wie das Kind 5 Monate alt war, gesagt, ob sie ist hergekommen und wollte ihr eine Milchschnitte anbieten. Ja. Das ist wirklich kein Scherz. Ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Und jedenfalls, das war bei mir so eine Anekdote, wo ich mir auch gedacht habe, ja, da ist echt der Druck da von einer gewissen Generation. Und ich weiß auch von anderen jungen Müttern, die tatsächlich dann auf Druck von anderen sehr früh abgestillt haben und das dann aber wirklich bitter bereut haben und das eigentlich gar nicht wollten. Hast du denn Tipps für junge Mütter, die so einem Druck ausgesetzt sind? Wie kann man sie denn da vor solcher Einflussnahme schützen?
Also man muss es halt auch üben. Also alle jungen Mütter, ihr müsst es leider üben, zu Hause mal zu sagen. Es wirkt oft, wenn man sagt, mal danke, dass das Kind so wichtig ist, dass du Sorgen machst, aber ihr als Mama entscheidet selber oder ich und mein Partner, meine Partnerin entscheiden für unser Kind und wir fühlen gerade, dass das noch nicht richtiger Zeitpunkt ist. Weil die Leute machen das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern sie können ja einfach nicht anders damit umgehen. Bitte horcht einfach auf euer Bauchgefühl. Das sagt euch immer, was richtig oder falsch ist. Also auch in der Beratung, die wir machen als Stillberaterinnen, versuchen wir immer rauszufinden, was spürt die Mama, weil das ist richtig, was spürt der Papa, was spürt die Mutter, was das Kind braucht. Und die Gesellschaft werden wir nur mit kleinen Schritten ändern können. Und die Mütter, also die Nachbarinnen oder gerade Frauen auch ohne Kinder, meinen es ja nur gut. Sie wollen uns ja alle eigentlich retten, aber wir brauchen keine Rettung. Wir brauchen einen Wen, der was uns die Wäsche aufhängt oder der unser Gulasch kocht oder so schwerwiegendere Sachen waren uns hilfreicher als wie eine Beratung, was unser Baby gerade braucht.
Das ist auch der Klassiker. Alle kommen das Baby besuchen. Soll ich da das Baby mal abnehmen? Ja. Soll ich mal mit dem Baby eine Runde spazieren gehen? Aber eigentlich will man ja nicht das Baby hergeben, sondern die Arbeit drumherum, gell? Ja.
Und das ist auch, viele Mütter, sage ich dann auch, wir werden Löwinnen, wenn Kinder geboren wird, wird man Löwin und Löwin kämpfen und es ist auch in Ordnung, wenn man nicht will, dass wer da ein Kind anfasst. Also ich wollte das am Anfang gar nicht. Also mein Mann musste mich immer überlisten, dass ich das Kind hergebe, weil ich wollte es gar nicht am Zang, weil ich gesagt habe, das ist mein Kind. Und es ist auch in Ordnung. Wenn ich das jetzt so spüre, ist das in Ordnung. Und ich sage als Stillberaterin, wenn Besuch kommt, ihr dürft es gerne was mitnehmen, wie ein Auflauf, was viel Arbeit ist oder was einkaufen oder die Wäsche machen. Aber das Baby berührt man nur dann, wenn die Mama sagt, bitte magst du es nicht nehmen.
Was ist denn die Rolle der Männer beim Stillen? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, der Mann ist, bei uns heißt es immer so schön, der Beschützer der Frau und des Kindes. Also seine Aufgabe ist er, dass er Besucherströme lenkt, dass er Essen heimbringt und einfach schaut, dass der Frau gut geht. Einmal den Nacken massieren, das entspannt voll und lässt die Milch fließen, sage ich zu den Männern. Und weil bei dem Stillen selber können sie jetzt gerade nicht unterstützen, aber wenn die Frau entspannt ist, rinnt die Milch, das Baby ist entspannt, dann funktioniert es. Also die Aufgabe ist definitiv des Beschützers und der kleinen Familie.
Eine Sache wollte ich jetzt noch ansprechen. Wir haben nämlich zu dem Thema Stillen, manche haben es vielleicht in den Salzburger Nachrichten gelesen, vergangene Woche eine Kolumne gehabt, die ich geschrieben habe, eben zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit, wo einerseits auf die Studie, die ich eingangs erwähnt habe, eingegangen wird und auch so die ein oder andere Erfahrung geschildert wird. Und daraufhin habe ich Rückmeldungen bekommen, wo ich selber wirklich nur mehr den Kopf schütteln musste. Und eine Dame zum Beispiel, die ist mir noch wirklich im Kopf geblieben, die hat angerufen, schon ein bisschen ältere Dame, und hat gesagt, hat sich furchtbar aufgeregt, wenn jemand im Gasthaus stillt, eine Frau im Gasthaus oder im Gastgarten draußen, jetzt im Sommer ist schön und man sitzt vielleicht mal im Gastgarten und dann stillt da einfach jemand. Und sie hat gesagt, ihr schmeckt das Essen nicht mehr und sie fühlt sich sexuell belästigt. Sie hat das wirklich so gesagt, sie fühlt sich sexuell belästigt, wenn eine Frau jetzt in der Öffentlichkeit stillt. Und eine andere Erfahrung habe ich auch gehört, das habe ich in der Studie gelesen, dass zum Beispiel eine Mutter von so Teenager-Söhnen hat sich beschwert, dass eine andere Frau gestillt hat, weil ihre Teenager-Söhne können nicht wegschauen von der Brust so quasi. Und die kommen da auf sexuelle Gedanken, wenn sie eine Brust sehen. Warum ist denn die weibliche Brust immer nur so sexualisiert? Ja, es ist ja eigentlich in dem Kontext, ich stille mein Kind eine Nahrungsaufnahme und das ist ja ganz offensichtlich, das hat ja eigentlich nichts Sexuelles an sich oder keine Mutter würde auf die Idee kommen, dass das jetzt sexuell ist. Ja. Warum ist unsere Gesellschaft da bei der Brust immer noch auf dieser einen Schiene?
Also das ist eine Frage, glaube ich, die auch nicht beantworten kann, weil ich es nicht verstehe, weil, wie du eben sagst, es ist eine Nahrungsaufnahme. Wir stillen unser Kind, wir ernähren unser Kind. Wenn sie Leute da gestört werden oder fühlen, können sie ja wegschauen. Sie müssen uns ja nicht zuschauen. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass ich an das Kaffeehaus verwiesen wurde, weil ich still, dabei habe ich immer ein Tuch drüber gegeben und ich denke mir, ich konsumiere da meinen Kaffee und ich will nicht am Klo stillen oder in einem Stiegenhaus, damit die Gesellschaft das akzeptiert, sondern sie können ja wegschauen. Wenn aber jetzt gerade bei den Festspielen, wenn man dann Damen sieht in trägerlosen Kleibchen, wo ich mich frage, wie hält das Kleid überhaupt auf der Brust, das ist in Ordnung, aber sobald es still ist, ist es ein Sexualthema, da verstehe ich das nicht. Und eben, ich finde, der Gesellschaft tut das gut, wenn Mütter überall stillen und das muss für die Mama passen und dann ist es in Ordnung. Aber warum das so sexualisiert ist, das verstehe ich nicht.
Ja, das mit dem Klo stillen, das hat die Dame am Telefon übrigens auch vorgeschlagen. Also,
ja, aber super, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung in einem Akt. Ja. Dann denke ich immer, wenn ich wirklich bess bin, sage ich dann, im Altersheim wollen jetzt die Damen und Herren auch nicht, dass sie sich am Klo füttert. Und genau das Baby hat das gleiche Recht wie ein alter Mensch. Und wenn ein Baby muss schreien, um die Lunge reife zu kriegen, soll man dann den Damen und Herren im Seniorenwohnhaus die Glocken ausstecken, da haben wir auch nicht. Also es ist die gleiche Level und meistens verstehen sie es dann auch, weil ich sage, Kind warnt nicht, weil es einfach böse ist, oder sondern weil es einfach etwas spürt und damit nicht umgehen kann. Und wenn wir als Eltern darauf reagieren, hören wir ja zumindest zu. Wir können nicht alles lösen, aber zumindest probieren. Und genauso wie mit älteren Menschen achtsam umgeht, möchte ich gerne, dass die Gesellschaft mit jungen Menschen auch umgeht.
Die Frau hat dann nämlich auch noch gesagt, zuerst hat sie gesagt, am Klo sollen stillen und dann hat sie aber gesagt, sie versteht eigentlich gar nicht, warum die jungen Mütter mit den Kindern überhaupt rausgehen, die sollen daheim bleiben. Also,
ja, aber da merkt man wieder, aus welcher Generation die Dame ist. Sie hat das wahrscheinlich selber nie gesehen. Die Frauen wurden über lange Zeit, ich meine auch eben, ob es jetzt im Nationalsozialismus war, nach dem Nationalsozialismus war die Frau gut da, dass sie einen Nachkrieg aufbaut, weil viele Männer gefallen sind. Dann sind sie wieder an den Herd zurückgeschoben worden und man weiß nicht, was die für Erfahrung gemacht hat. Aber ich finde, man sollte da sich hinsetzen und stillen, wo man sich wohlfühlt, weil das ist eine Zeit fürs Kind und für sich selber auch.
Was besonders in der Kritik ist, ist ja das Langzeitstillen. Also, ich sage jetzt mal länger als ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre. Es gibt auch Frauen, die sogar heimlich stillen. Haben wir vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, weil sie sich gar nicht trauen zuzugeben vor anderen, dass sie ihr zweijähriges Kind zum Beispiel immer noch stillen. Dabei, was viele nicht wissen, empfiehlt doch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dass man zwei Jahre stillen soll, oder?
Die WHO empfiehlt, das Beste für ein Baby ist das Stillen und das Stillen bis ins zweite Lebensjahr zu fördern und darüber hinaus, solange es Mutter und Kind wollen, so steht es drinnen. Und ich glaube, genau das ist das Richtige, ob es dann ganz viele Menschen heimlich stillen, weil ihnen diese Fragen zu unangenehm sind.
Eigentlich sehr, sehr traurig, dass man so etwas...
Aber ich denke mal, die Mütter haben sie zumindest nicht abbringen lassen zu stillen. Und wenn sie es heimlich machen, ist es ihrer Weg. Aber schöner war es, wenn wir es in der Öffentlichkeit schaffen würden, die Gesellschaft zu ändern.
Was haben denn die Kinder davon, wenn man sie im zweiten Lebensjahr immer noch stillt? Sie brauchen sie ja als Nahrung an sich nicht mehr. Sie essen meistens ganz normal mit am Familientisch im Normalfall. Welche Vorteile bringt denn das Stillen?
Also die Muttermilch ist ja genial. Also wenn man sie nämlich am ich sage, wenn man sich eine Kuh vorstellt, eine Kuh hat eine große Körpermasse, ein kleines Gehirn. Der Mensch hat eigentlich ein großes Gehirn im Vergleich zur Körpermasse und auf das ist auch die Muttermilch aufgebaut. Also sie hat gewisse Enzyme für die Hirnentwicklung, für die ganze Entwicklung des Menschen. Und das ganz Tolle ist, Wenn ein Kind zum Beispiel einen Infekt hat, dann gibt es über die Brust der Mutter die Keime und die Mutter gibt die Antikörper beim nächsten Stillen rüber. Also die Immunabwehr wird besser gefördert, der Darm ist besser aufgebaut, die Kinder verdauen besser neue Nahrungsmittel, weil einfach der Schutzfunktion der Muttermilch nur dabei ist.
Ist total spannend. Eine Wunderwaffe sozusagen. Ja. Stillen ist ja für viele Mütter auch ein extrem emotionales Thema und das hat etwas mit einem Hormon zu tun. Magst du da vielleicht kurz was erklären dazu?
Ja, das hängt mit Oxytocin zusammen. Das Oxytocin ist ein Bindungshormon, das Kuschelhormon, wie es so schön heißt, und fördert die Bindung zwischen Mama und Baby. Und wenn eben mal das Stillen beendet oder längere Zeit Abstand ist zwischen Mutter und Kind, wird man dann manchmal trauriger und hat so eine Art Blues, weil natürlich das Hormon mit absinkt.
Das können vielleicht viele Mütter bestätigen, die abgestillt haben und dann danach wirklich ziemlich mit diesem Hormonabfall zu kämpfen hatten. Jetzt haben wir extrem viel davon gesprochen, dass Leute massiv gegen das Stillen ankämpfen. Aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die gerne stillen möchten, aber die nicht stillen konnten, aus diversen Gründen, bei denen das dann Spuren hinterlassen hat, die sich dann auch wirklich so schuldig fühlen, dass sie ihrem Kind das nicht geben konnten. Was kannst du diesen Frauen raten?
Also Frauen, die nicht stillen konnten, von meiner Erfahrung her kann eigentlich ja jede Frau stillen, außer es hat wirklich eine spezielle Grunderkrankung, eine Brust-OP oder es ist ganz selten, dass eine Frau nicht stillen kann. Meistens führen Begleitumstände dazu, warum es nicht funktioniert hat. Wenn jetzt eine Mutter bei mir in der Stillberatung oder in einem Gespräch sagt, das beschäftigt sie, sage ich, stillen ist ja nicht nur die Muttermilch, sondern stillen ist das ganze Handeln und Tun, wie ich mit einem Kind umgehe. Also wenn ich ein Kind beim Flascherl geben anschaue, wenn ich mit einem Kind rede, wenn ich mit einem Kind mit Liebe entgegentrete, kann ich das genauso machen, ob ich jetzt ein Flascherl gebe oder stillen. Es ist halt nur die Muttermilch da nicht da und versuche, dass wir dann da einen Weg finden, wie es der Frau besser geht.
Also es braucht sich keine Frau sozusagen schuldig fühlen.
Gar nicht.
Manchmal sind es aber auch dann die Frauen, die das vielleicht noch nicht so aufgearbeitet haben und die dann wiederum gegen stillende Frauen oder vor allem langzeitstillende Frauen ein bisschen wettern, möchte ich nicht sagen, aber wo halt dann hin und wieder schon blöde Kommentare auch kommen.
Also ich vermute, dass dann einfach der Neid auch hochkommt oder die Traurigkeit übermannt und dann bin ich lieber abweisend dem gegenüber, bevor ich mit dem stelle. Also meine Empfehlung ist einfach, mit ihm darüber zu reden. Und wir, also von den Stillberaterinnen, werten überhaupt nicht, ob jetzt wer stillt oder nicht, weil viel, wenn sie in meinem Bekanntenkreis Babys kriegen und nicht stillen, wollen sie immer entschuldigen. Das ist nicht meine Entscheidung. Was eine Mutter macht, ist ihre, die von ihr selber oder dem Partner, Partnerin, und der Rest geht mir nichts an.
Das so soll es ja eigentlich sein. Ja. Jede Frau soll selbst entscheiden dürfen, ob sie stillt oder nicht oder ob sie, keine Ahnung, Einwegwindeln oder Stoffwindeln verwendet oder mit einem oder zwei Jahren oder drei Jahren wieder arbeiten geht. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, man soll sich Hilfe holen. Wo kann man sich denn Hilfe holen?
Also ich weiß, dass es bei den meistens bei Geburtskliniken, Geburtshäusern, wo man entbindet, kann man auf jeden Fall sich Hilfe holen. Dass man noch bespricht, ein Gespräch führt, das bieten viele an. Man kann auch bei den Elternberatungsstellen vom Land Salzburg oder auch bei den Kinderärzten, wenn man eine gute Beziehung hat, zu dem Arzt reden oder eben auch bei uns Stillberaterinnen. Gibt es ja auch verschiedene Stillberaterinnen, eben von AFS, dann gibt es von uns La Leche Liga, wo ich dazu gehöre, das sind stillende Mütter für stillende Mütter, und dann gibt es nur die BCLC, das sind die medizinisch ausgebildeten Stillberaterinnen in den Kliniken und in den Ambulanzen.
Und da findet man im Internet sozusagen eine Übersicht und kann die kontaktieren, weil meistens braucht man sie ja dann relativ flott. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das dass man da eigentlich nicht Zeit hat, dass man monatelang auf einen Termin wartet. Würdest du empfehlen, dass man sich schon während der Schwangerschaft eine Stillberaterin für nach der Geburt, fürs Wochenbett irgendwie sucht, dass die schon mal kommt, so wie man oft eine Hebamme hat, die dann kommt? Oder sind die Stillberaterinnen dann meistens eh so spontan und flexibel, dass sie innerhalb von wenigen Tagen kommen können?
Also bei uns, bei der La Leche Liga, wir machen das ja ehrenamtlich für Mütter. Wir haben alle einen Grundberuf, von Mechaniker bis ITlerin, Lehrerin oder Krankenschwester, so wie ich. Also das ist ganz unterschiedlich. Wir beantworten halt dann Fragen eher an unseren freien Tagen oder am Abend oder Wochenende, machen Einzelbesuche, hängt davon ab. Und manche machen auch in der Schwangerschaft schon Beratungen. Einfach einmal googeln, die Menschen sind heute Weltmeister in Googlen und schauen, wer ist in der Gegend, ein bisschen rumreden. Manche haben WhatsApp-Gruppen so wie ich, wo die Mütter sich gegenseitig ein bisschen Hilfe geben, ja, wie es halt passt. Aber es muss ja jeder selber wissen. Aber es war gut, wenn wir vielleicht ein bisschen im Stillen auseinandersetzen, weil man denkt viel über die Schwangerschaft, über wie entwickelt das Kind, wie kann die Geburt sein, ist es eine Beckenendlage, Kaiserschnitt, alles wissen die Mütter, aber beim Stillen sind echt die wenigsten erfahren. Man braucht da nicht viel machen. Wir in der Schwangerschaft erklären wir anhand von einer Puppe oder Teddybär, wie das richtige Anlegen wäre, wie die Körperposition ist, nämlich ganz nah, Bauchnabel am Bauchnabel, sagen wir immer. Und wenn du das einmal weißt, dann weiß ich ja, wie mein Baby nachher halten sollte, damit es einmal guter Kopf zumindest hält oder so. Ja. Mhm. Also war schon begrüßenswert.
Also schadet nicht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Jetzt sind wir am Ende so ein bisschen auf das Medizinische eingegangen und auf quasi praktische Tipps zum Stillen. Jetzt würde ich nochmal kurz zum Schluss auf das eingehen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass sich eben immer noch so viele Menschen provoziert oder davon fühlen oder sogar belästigt fühlen, wenn in der Öffentlichkeit gestillt wird. Jetzt leben wir in Österreich, einem, wie wir jetzt gehört haben, nicht unbedingt stillfreundlichen Land, was auch historisch bedingt ist. Was können wir denn jetzt tun als stillende Mamas, aber auch als Nicht-Mamas, auch als Papas, generell als Gesellschaft, damit das in, sage ich mal, 50 Jahren kein Thema mehr ist oder hoffentlich schon früher?
Also wenn ich stillende Mütter sehe, versuche ich eigentlich nicht darauf einzugehen, sondern es als normal zu betrachten. Oder auch wenn ein Kind an der Kasse einen Tobsuchtsanfall hat, dann hilft es der Mutter nicht, wenn man jetzt nur Ratschläge gibt, sondern von mir kriegt sie immer viel Energie und Kraft, dass das durch ist, weil das hat jede Mama mal. Ich denke mal, das Hilfreichste ist, wenn man das als normal betrachten und vielleicht einfach nur fragt, kann man helfen, indem man irgendwie einen Einkauf tragt oder so. Aber das Schönste war, wenn es normal ist. Und es gibt jetzt inzwischen so tolle Stillkleidung. Ich bin beeindruckt, was meine stillenden Mütter immer anhaben, wo eigentlich mit Reißverschlüssen versteckt in Kleidern, in Leiberl und wo man eigentlich die Brust gar nicht mehr sieht. Ich habe immer ein Tuch mit gehabt, was ich drüber gelegt habe. Also wenn sie dann da wäre, gestört fühlt, dann verstehe ich das nicht. Und ich finde, die Gesellschaft war gut, wenn wir die Kinder stillen lassen, weil die Kinder sind unser größtes Gut und die Zukunft von morgen.
So ein schönes Schlusswort.
Ja, das stimmt aber alles.
Es ist so, ja, das stimmt. Also alle ein bisschen, als Stillen ein bisschen als normaler betrachten, finde ich ein wunderschönes Plädoyer zum Schluss. Liebe Sabine, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und auch danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Interesse. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder diesen Podcast bewertet und mit anderen teilt. Wir hören uns wieder in einer nächsten Folge der Gefragten Frau.
Die Gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.